Es gibt im Leben ja manchmal so richtig ungerechte Dinge. Zum Beispiel das Finale der Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Der beste Spieler Portugals wird von einem französischen Spieler mit voller Absicht böse gefoult. Als Fußballer kann man das sehen, dass hier das, was dann auch kam, dass Cristiano Ronaldo ausgewechselt werden musste, dass das so gewollt war. Behaupte ich jedenfalls. Und über sowas kann ich mich richtig aufregen. Bis dahin hätte ich auch den Franzosen den Titel gegönnt. Das war jetzt vorbei. Das hatten die jetzt davon. Von da an war ich für Portugal. Und dann muss man das ja mal wieder so wahrnehmen. Gott zeigt ja immer wieder, dass er Humor hat, finde ich. Ja. Normalerweise hätte jetzt Frankreich das Spiel noch deutlicher gewinnen müssen. Die Portugiesen hatten eigentlich ohnehin schon kaum eine Chance. Aber nach dem Ausfall ihres besten Spielers fangen die plötzlich an, richtig Fußball zu spielen. Ja. Die werden im Laufe des Spiels immer besser und schießen dann auch noch das entscheidende Tor, wenn die Franzosen keins schießen. Und dann werden die Portugiesen Europameister. Was für eine Genugtuung, dachte ich, für mein Gerechtigkeitsempfinden, das ja zutiefst verletzt war. Es war ja nur ein Fußballspiel. Muss man Fußballern auch immer mal wieder sagen. Und wenn man so als Unbeteiligter das Spiel verfolgt, so ein Spiel, dann verfliegt die Stimmung ja auch ganz schnell wieder. Wer hat was davon, dass Portugal Europameister geworden ist? Also ich jedenfalls nicht. Aber vielleicht kennt ihr das aus anderen Bereichen. Jemand hat dir persönlich Schmerz zugefügt. Und dann bekommst du die Gelegenheit, es ihm heimzuzahlen. Was kommen da nicht alles für Gedanken hoch? Auch wenn man sie vielleicht gar nicht will. So können wir uns vorstellen, wie dem Mann namens Josef, von dessen Leben die Predigten in den vergangenen Wochen ja handelten, zumute war. Nachdem er von seinen Brüdern gemein nach Ägypten verkauft wurde und fern der Heimat leben musste, als Sklave. Da könnte man sich ja auch denken, wartet mal, wenn ich mal groß bin und ihr klein. Welche ganz anderen Lebensmöglichkeiten uns, wie an vielen anderen Stellen auch hier, ein Leben mit Gott ermöglicht, wird heute deutlich werden. Noch einmal wieder. Es wurde ja eigentlich schon die ganze Zeit deutlich. Denn bei allem, was geschieht, haben eben letztlich doch nicht Menschen unser Leben in der Hand, sondern der lebendige Gott. Und das, worum es mir heute geht, wird auch gleich im Titel deutlich. Das war unsere Frage vom Anfang. Schlechte Zeiten, gute Zeiten, Teil 4. Gott macht es gut. Ja, du kannst es nochmal hören. Gott macht es, was auch immer es ist, gut. Da steht Josef jetzt als Staatschef von Ägypten vor seinen Brüdern, die auf ihn angewiesen sind, weil sie sonst nichts mehr zu essen haben. Da waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Er hat sie mit ihrem Verhalten der letzten Jahre, es war schon über ein Jahrzehnt wahrscheinlich her, hat er sie konfrontiert, ohne das jetzt offen zu tun. Aber sie hatten das verstanden, in all dem, was sie da erlebt hatten, dass Gott sie hier an das erinnert, wie sie mit ihrem Bruder umgegangen sind. Nur Josef hatten sie noch nicht erkannt, dass der Mann ist, der das Ganze ausgelöst hat. Und jetzt könnte er zum großen Schlag ausholen und mit seiner Macht die Brüder in die Knie zwingen und sie spüren lassen, wie fürchterlich das für ihn war. Nicht? Man meint ja geradezu manchmal, man hätte was davon, wenn die anderen das jetzt auch mal so richtig spüren. Ne? Da wird ja gleich alles viel besser. Könnte man. Und wer die Berichte aufmerksam verfolgt, ich empfehle das nochmal, erstes Buch Mose. Der kann die Genugtuung förmlich spüren, die Josef sich dabei verschaffen könnte. Und dann lesen wir, wie so oft in der Bibel, finde ich, etwas ganz anderes. Die ersten 9 Verse des Kapitels 45 lauten nämlich so. Da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, obwohl die gar nicht da waren. So laut muss es gewesen sein. Und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume nicht. Die Brüder brauchen da eine Zeit, bis sie kapieren, was hier los ist. Das klingt ja zunächst völlig unglaublich. Ich bin Josef. Sofort ist das alles da. Es wurde noch nie ein Wort gesprochen seitdem. Die konnten noch nie sagen, ja, inzwischen tut uns das ja auch leid. Erst als Josef anfängt, sie zu umarmen, springt die Freude über. Es ist hier einer der ergreifendsten Berichte über Vergebung. Über Versöhnung, den ich je gelesen habe. Und dann lässt Josef durch die Brüder den Vater holen, damit er und seine Familie in Zukunft in der fruchtbarsten Gegend des Landes leben. So überlebt die Familie diese Hungerkatastrophe, die noch 5 Jahre dauern wird. Und was ist das wohl für eine Freude gewesen, als sich der Vater und der so lange vermisste Sohn wiedersehen. Und dann stirbt der Vater. Er sagt, jetzt kann ich auch sterben, wo ich Josef nochmal wiedergesehen habe. Und das geschieht. Plötzlich rutscht den Brüdern das Herz nochmal in die Hose. Offensichtlich konnten sie sich nicht vorstellen, dass Josef ihnen tatsächlich vergeben hatte. Dass da nicht noch irgendwas kommt. Dass die Sache nicht noch irgendeinen Haken haben soll. Und dann bekommen sie Angst, dass er sie nun doch noch zur Rechenschaft zieht. Das kennen wir ja aus verschiedenen anderen Zusammenhängen. Was wir selbst nicht können, das können die anderen natürlich auch nicht. Das trauen wir ihnen auch nicht zu. Mit der Vergebung. Wir lesen dann im Kapitel 50. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, noch nicht so ganz vorbei mit den krummen Dingern, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns. den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Tja, für die Brüder war die Rechnung noch offen. Aber Josef tritt ihnen gegenüber als einer, der versöhnt ist. Sie konnten dafür noch gar nichts tun. Und er war versöhnt. Mit seinem Leben und mit den Menschen um ihn her. Auch mit denen, die ganz nahe waren eigentlich. Er ist mit ihnen versöhnt, ohne dass sie etwas dazu beigetragen haben. Und dann nennt er auch, wie er zu dieser Lebenshaltung der Versöhnung kommt. Er sagt nicht, ach wisst ihr, das ist mir sowieso zu anstrengend, euch die Schuld weiter nachzutragen, lassen wir das doch. Oder die Zeit heilt alle Wunden. Ich bin euch nicht mehr böse, ist das schon so lange her. Oder ach, war ja auch sowieso nicht so schlimm, schwamm drüber. Vielleicht auch, es ist doch auch für mich besser, euch zu vergeben. Ich mache mir ja mein Leben damit kaputt, deshalb vergebe ich euch jetzt mal. Das stimmt zwar, aber das sagt er nicht. Führt er nicht Anhaltsgrund. Nein, er sagt, ich stehe nicht an Gottes Stelle. Ihr habt vorgehabt, Böses mit mir zu machen. Aber Gott hat vorgehabt, es gut zu machen. Wenn er mit eurer Bosheit so umgeht, dann habe ich keinen Grund, sie euch nachzutragen. Das ist für mich ohnehin der Schlüsselsatz in diesem ganzen Geschehen. Ihr gedachtet, es böse zu machen. Gott aber, dieses Aber ist immer so herrlich in der Bibel, Gott aber gedachte, es gut zu machen. So, und was ist am Ende rausgekommen? Herrlich. Die Brüder haben Josef ihren Hass spüren lassen. Sie haben ihn verraten, ihn verkauft, ihm das Leben kaputt gemacht, ans Messer geliefert, menschlich gesehen. Und dann trifft menschliches Handeln auf Gottes Handeln. Ohne dass ein Schild dran steht in dem Moment. Josef blickt ja jetzt auch darauf zurück, wie er das im laufenden Betrieb gesehen hat. Wissen wir nicht. Aber Menschen wollen es in ihrer Selbstsucht oder in ihrem Selbstmitleid oder in ihrer Selbstherrlichkeit böse machen. Ja, jeder Mensch hat aus seiner Sicht gute Gründe, etwas zu machen oder nicht zu machen. Für alles Verhalten gibt es einen guten Grund aus Sicht des Menschen. Aber das kann böse sein. Das kann richtig daneben gehen. Geht es auch oft genug in unserer Welt. Man richtet ja auch mindestens unachtsam und lieblos vieles an. Aber was sagt Josef? Gott will es gut machen. So. Und mein Leben ist das Beispiel dafür, sagt Josef, was dann am Ende rauskommt. Da könnt ihr Menschen machen, was ihr wollt. Wir können machen, was wir wollen. Am Ende kommt das Gute, das Gott machen will, raus. Ist das nicht verrückt? Darf man das überhaupt so denken? Mensch, das ist ja ein Freibrief für alle, die irgendwas anstellen wollen. Es geht nicht darum, dass man sich hier für falsches und liebloses Verhalten entschuldigt und sagt, ach guck mal, war doch am Ende gar nicht so. Doch, doch. Mit dir wird Gott darüber sprechen, was du nicht oder was du gemacht hast. Klar. Aber hör das doch mal. Was auch immer jemand macht, Gott macht es gut. Ich behaupte, dass deshalb uns dieser Bericht auch aufgeschrieben ist, damit das durchkommt. Was bedeutet das eigentlich für den Schmerz in deinem Leben? Der dich bisher am Leben gehindert hat vielleicht. Für die Dinge, die da geschehen sind in deinem Leben. Oder eben auch nicht. Nach denen du dich bis heute sehnst und sie sind noch nicht geschehen. Was bedeutet das eigentlich für den Zorn, den du gegen Menschen hegst, die dich schlecht behandelt haben? Oder für die Schuld, die du mit dir rumschleppst, weil du mit Menschen nicht so umgegangen bist, wie es angemessen ist? Die Brüder haben Josef nach Ägypten verschachert. Aber Josef sieht das völlig anders. Der sagt, Gott hat zu euren Gunsten und durch euren Mist dafür gesorgt, dass ich hierher komme. Ihr wolltet mich zum Mond schießen. Da war ich an der Stelle viel besser aufgehoben. Über das Leben von Josef hinaus wird uns hier der Blick in das tiefste Geheimnis Gottes ermöglicht. Und darauf ist Josef ein Hinweis. Ein riesengroßes Hinweisschild auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Die Brüder haben Josef aus Neid beseitigt, ihm Übles angetan. Dadurch hat Gott für ihr Überleben gesorgt. Man stellt sich vor, sie hätten das nicht gemacht. Verrückt. In Christus kam Gott in seine Welt. Und wir Menschen haben ihn kurzerhand wieder rausgeworfen. Haben ihn bespuckt, verachtet, gefoltert und umgebracht. Wenn es um Rache ginge, könnte Gott, ohne mit der Wimper zu zucken, wenn er mit der Wimper zuckt, sähe das noch anders aus, uns alle vom Erdboden wegfegen. Oder, wenn er denn die Welt in der Hand hat, könnte er dafür sorgen, dass wir alle nur noch gequält schreiend durch die Gegend laufen. Das könnte er machen. Er müsste auch nur dazu uns selbst, unserem selbst ausgesuchten Schicksal überlassen als Menschheit. Er müsste sich nicht mal groß anstrengen. Er müsste uns nur die Folgen unserer Schuld konsequent tragen lassen. Es würde völlig reichen, uns dem ewigen Verderben zu überlassen. Aber was macht Gott? Durch den Tod von Jesus, der durch unsere Hand stirbt, beseitigt Gott unsere Schuld. Das gibt's doch gar nicht. Er vernichtet unsere Schuld und räumt sie aus der Welt. Und dabei beteiligt er uns. Das gibt's doch gar nicht. Unsere Bosheit kann Gott nicht hindern, uns zu retten. Das ist noch nicht alles. Sie muss ihm dabei sogar noch mithelfen. Das gibt's. Nur bei einem. Und nun nimm das doch bitte für dein Leben in Anspruch. Dass die Dinge in Wahrheit so aussehen. Da können sich Menschen gegen dich ausdenken und gegen dich unternehmen, was sie wollen. Und es kann sein, dass in deinem Leben wirklich Schlechtes geschehen ist. Da reicht ja schon das eigene Empfinden. Aber das alles kann Gott nicht daran hindern, es gut mit dir zu machen. Im Gegenteil, es muss ihm alles dabei helfen. Das nimmt er alles damit rein. So machen wir das. Okay. weil du ihm unbeschreiblich wichtig bist. Nimmt er uns ernst, alle? Und kriegt es hin, dass am Ende doch das, was er für dich will, herauskommt. Auch wenn wir es nicht fassen können und auch nicht verstehen vielleicht bis jetzt. Was auch immer Menschen dir sagen oder tun, auch in Zukunft, ob es kleine Dinge sind, ob es große Dinge sind, was auch immer dir begegnet, was auch immer in deinem Leben an Tiefschlägen passiert ist und passiert, Gott macht es gut. Mit diesem Blick verliert das Böse in unserem Leben die Macht, auch wenn es schlimme Folgen hat bis jetzt. Und vielleicht auch darüber hinaus. Es ist ja nicht so, dass Gott jetzt alles macht, wie wir uns das wünschen. Ich meine, unsere Wünsche, die wir alle so umgesetzt haben, haben ja schon viele andere daran gehindert oder vielleicht auch uns selber, so mal das hinzukriegen, was eigentlich gut wäre im Leben. Sehr interessant. Oft haben wir mit den Konsequenzen, die sich aus schuldhaftem Verhalten ergeben, zu leben. Es ist doch nicht etwas ungeschehen. Irgendetwas. Zum Beispiel auch in unserem Bericht hier. Gott hatte es durch die Bosheit der Brüder gut gemacht und dadurch die ganze Familie vor dem Hungertod gerettet, weil der eine nach Ägypten kam, den sie gerne loswerden wollten. Aber dadurch kam das ganze Volk nach Ägypten. Und 400 Jahre später wurde es dort als Sklaven bitter misshandelt. Ohne die Bosheit der Brüder wäre das nicht so gewesen. Auch interessant. Jetzt kommt's. Und was macht Gott daraus? Ja, frag mal einen Juden nach dem Datum seiner Volksgeschichte. Dann sagt er dir, der Auszug, der Exodus aus Ägypten. Genau. Wäre nicht möglich gewesen, wenn das Volk nicht in Ägypten gewesen wäre. Ja, da zeigt Gott noch wieder viel tiefer seine Liebe und Macht. Und so ist unser Leben menschlich gesehen ein einziges Schreiten von Höhepunkten zu niedrig, zu Tälern und so weiter und so fort. Aus Gottes Sicht ein einziges Schreiten von einer Möglichkeit, dir zu zeigen, wie er dich liebt und was er kann, zur Nächsten. Das ist das höchste Ziel von allem, was Gott in unserem Leben tut und zulässt, dass du entdeckst, wie er dich liebt und was er kann. Wir werden aufgrund unserer Sünde auch auf manches verzichten müssen, was nicht einfach wieder rückgängig zu machen ist. Aber wir dürfen wissen, dass Gott auf diesem Weg noch viel Wichtigeres und Besseres für uns hat. Es mag sich anfühlen, wie es will. Deshalb ist dieser Bericht ein Ruf Gottes an uns. Bitte andere Menschen um Vergebung. Ja? Red dich nicht mehr raus. Steh da mal gerade und sag mal, das habe ich angerichtet. Und das, was du mir erzählst, habe ich so noch nicht mal wahrgenommen. Das ist ja, macht es ja noch viel schlimmer, wie du das wahrgenommen hast. Es tut mir leid. Das kann man mal machen. Und vergib allen Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Vergib ihnen. Vergebung bedeutet, ich überlasse Gott die Sache. Ich will sie dem anderen nicht mehr vorhalten, weder innerlich noch äußerlich. Das ist oft ein Prozess. Mitunter ein langer und schwerer, aber es lohnt sich. Die Schritte dahin könnten ungefähr so aussehen. Ich nehme das an mir begangene Unrecht ernst und gestehe es mir ein. Ich nehme das wahr. Da ist mir wirklich was getan worden. Zweitens, ich entschließe mich dazu, den Vergebungsprozess zu beginnen. Ich mache mich auf einen Weg. Drittens, ich spreche in einem geschützten Rahmen mit jemandem, der mir dabei helfen kann. Viertens, ich vergebe die Sache bewusst an Gott. Fünftens, ich bete für mich und den anderen. Wenn das geht, ist schon viel geschehen. Und als sechstes, und da ist der Ausgang offen, ich versöhne mich, wenn möglich, mit dem Schuldigen. Wie unsere Beziehung dann weitergeht, hängt davon ab, wie wir beide damit jetzt umgehen können. Aber ich begegne dem anderen als jemandem, dem selbst vergeben wurde. Und der dem anderen schon vergeben hat, egal wie er jetzt reagiert, wo ich ihn anspreche. Davon hängt nicht ab, ob du dem Menschen wieder gut sein kannst. Wie er reagiert, davon mag abhängen, ob das wieder eine Freundschaft wird. Oder wie tief die Beziehung in Zukunft wird. Das mag sein. Ja, man muss ja auch mal gucken, wenn dauernd die Gefahr besteht, dass Dinge wieder passieren, kann man vielleicht mitunter nicht mehr so dicht ran an Menschen. Aber ich muss ihnen nicht ihre Schuld vorhalten. Die kann ich vergeben. Dann trage ich sie auch nicht mehr. Jesus hat die Schuld der ganzen Welt getragen und die Bosheit. Du kannst versöhnt leben mit Gott, mit deiner Lebensgeschichte und mit anderen Menschen. Ich möchte uns zum Schluss einen Text von Dietrich Bonhoeffer lesen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alles zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Denn darum geht es in unserem Leben. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, also ein Schicksal, dem wir ausgeliefert sind, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.